Löwenfest. Löwens nämlich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode 23 an diesem späten Dienstagabend. Jetzt in, naja, so ein bisschen weniger als 2 Stunden nach dem Abpfiff auf Giesings Höhen. 60 München schlägt Viktoria Köln mit 3:0. Die Laune bei uns am Stammtisch ist nicht schlecht, muss ich sagen. Und trotzdem sind wir nicht überschwänglich, oder lieber Alex?
Nee, für Überschwang ist es mittlerweile zu spät. 22.43 Uhr. Ich habe gerade schon ein Gähnen unterdrücken müssen, aber grundsätzlich kann man mit diesem Tag und mit diesem Abend natürlich sehr zufrieden sein.
Ja, er hat gut getan und auch Anja würde dieser Stammtisch heute richtig gut tun, aber wöchentlich grüßt das Murmeltier, unsere Volleyball-Anja ist auch heute wieder so ein bisschen aufgehalten worden, aber die ist noch fest eingeplant, dass sie nachträglich hier an diesen Stammtisch rückt und Stammtisch ist auch mal ein Platz frei.
Ja, und zur Not kann man sich auch ungeduscht an einen Stammtisch setzen, das ist für die Mitdiskutierenden vielleicht nicht so angenehm, aber wir werden es überleben.
Vor allem, weil es ja hier digital ist. Also dem Problem können wir quasi noch aus dem Weg gehen und sollten wir dann, was ja durchaus geplant ist bei uns, wieder mal einen Live-Podcast machen mit euch vielleicht draußen zusammen, dann werden wir dafür sorgen, dass ihr da geduscht da aufmarschiert. Ordentlich in Spitzen geraten ist der TSV 1860 München heute gegen Viktoria Köln so eigentlich nicht. Am Ende, wie gesagt, ein 3:0, das tut sehr, sehr gut. Es ist aber auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Und lieber Alex, wir haben viele, viele kleine Themen, die wir heute ansprechen sollten, müssen, können, dürfen. Und wo fangen wir denn da am besten an? Fangen wir mal mit etwas an, was wir eigentlich letzte Woche schon prognostiziert haben, was aber der Löwenkosmos mit Bravour bestätigt hat, und zwar den herzlichen Empfang für Aaron Berzel. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Erstmal hat es mich mega gefreut, dass er sein Startelfdebüt wirklich feiern durfte auf Giesings Höhen. Und dann haut ihn auch noch sein eigener Mitspieler quasi so ein bisschen K.O. da vor dem Löwentor. Und sofort ist die Kulisse da. Aaron Berzel, Sprechchöre. Der Aaron winkt in die Kurve.
Einmal Löwe, immer Löwe. Also es war echt toll. Und das zeigt auch, dass die Fans im Grünwalder Stadion ein gutes Gespür haben für solche Situationen. Übrigens, so eine ähnliche Szene gab's mit Sascha Mölders, der ja mehrere große Chancen vergeben hat in diesem Spiel und momentan so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, Formkrise darf man ihm ja nicht andichten, da wird man ja gleich gesteinigt, aber er läuft seiner Form ein bisschen hinterher, sagen wir so, und nach einer dieser Szenen haben die Löwenfans auch gleich Sascha Mölders Sprechchöre angestimmt. Also da gibt's ein ganz feines Gespür für solche Situationen. So auch bei Aaron Berzel.
Und das wird irgendwie immer wieder bestätigt. Ne? Also das, eigentlich muss man es gar nicht mehr ansprechen, weil es ist, wie es ist und man kennt es ja. Wir kennen es ja. Und trotzdem ist es immer wieder beeindruckend und schön. Und das hat ja auch Aaron Berzel nach dem Spiel im Interview bei Magenta Sport nochmal gesagt, er hat mit Blick auf die Löwenfans gemeint, ja, das ist ein ganz großes Stück in meinem Herzen, da fehlen mir die Worte, das ist pure Dankbarkeit von beiden Seiten und da sieht man, dass man gute Arbeit geleistet hat, man hat sich in die Herzen der Fans gespielt und das macht mich stolz. Punkt aus Ende ist im Grunde das, was er bei uns in der letzten Bergfest-Episode ja auch schon gesagt hat und ihm kann man ja wirklich nur das Beste wünschen, in jeglicher Hinsicht. Ja. Also Kampfsau-Berzel.
Ja, absolut. Das hat er auch heute wieder gezeigt, der wirft sich einfach rein, den kannst du reinstellen in die Startelf und der liefert einfach. Und das war bei den Löwen ja auch so. Der war lange mal raus und dann plötzlich stand er wieder in der Startelf und das war, als wäre er nie weg gewesen. Und da kann sich Köln echt über einen super Typen und einen super Fußballer freuen.
Dann, bevor wir zu Sascha Mölders kommen, einen sollten wir vielleicht gleich nach vorne schieben, der heute den Dosenöffner gespielt hat, und das ist Richie Neudecker. Viel kritisiert in den letzten Tagen, viel auch einfach so ein bisschen natürlich in den Fokus gerückt, weil man einen überragenden Richie Neudecker aus der letzten Saison kannte und da hat er noch nicht ganz anknüpfen können, war jetzt teilweise aus der Startelf heraus Und ich glaube, denjenigen, den es am meisten gewurmt hat, war er selber. Ich glaube, das ist intern gar nicht mal so ein Thema gewesen. Das haben ja die Aussagen von Michael Köln auch so ein bisschen bestätigt. Eine meiner Lieblingsaussagen jetzt schon diese Saison. Möchtest du es zitieren?
Ich kann es nicht mehr wortgleich zitieren, aber es ging irgendwie darum, ihn von der Bettkante zu stoßen. Aber Michael Köln hat gesagt, wieso sollten wir ihn von der Bettkante, oder wieso sollte ich ihn von der Bettkante stoßen? Ich leg mich lieber nochmal zu ihm ins Bett und drück ihn ganz fest oder irgendwie so. Auf jeden Fall ein abenteuerliches Sprachbild, aber ja, so kennen wir Michael Köln.
Absolut, es ist authentisch, es ist schön und heute durfte er wieder von Beginn an ran und nach so ein bisschen reinarbeiten in die Partie, war er voll da. Und ich habe mich ertappt, dass ich kurz vor dem 1:0 zu schimpfen begonnen habe. Wieso spielt der nicht ab? Sieht er das nicht? Und dann, okay, er hat's nicht sehen müssen.
Er hat's eben genau gesehen. Er hat gesehen, dass die Mitte offen ist. Beziehungsweise, dass der Spieler, der mitgegangen ist, ich weiß nicht, war es Stefan Lex oder Merv Biancardi, einer, der links mitgezogen ist, der reißt halt die Lücke in der Mitte und dann, ja, weiß Richard Neudecker halt, was er kann und schweißt den Ball ins Kreuzeck.
Aber unnachahmlich. Den wollte er genauso.
Ja.
Und
es ist auch eben ganz wichtig, dass so eine Situation klappt, dass das genau klappt, was du vorhast. Gerade in so einer Phase, wenn du wirklich viel einstecken musst in den letzten Wochen, dann brauchst du genau so ein Tor, das dir Selbstvertrauen gibt, das dir beweist, dass du es nicht verlernt hast, sozusagen.
Und wenn man sich den Gesichtsausdruck von ihm angeguckt hat, hast du genau gesehen, wie wichtig das war.
Ja.
Du hast es auch.
Wie sich auch gefreut hat.
Und du ehrlich hast es gefreut. Auch bei den Mitspielern gesehen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Moment war. Und war auch eine Lösung. Das bringen ja die Stadionmikrofone immer nicht so ganz gut rüber, aber man hatte so ein bisschen Eindruck, das war noch ein lauterer Schrei als vielleicht bei dem 1:1 gegen Türkgücü. Aber das kann natürlich auch verfälschen. Aber ich glaube schon, dass es heute sehr, sehr befreiend und sehr, sehr wichtig war, dieses erste Tor, um zu sehen, da ist was aufgegangen. Und vor allem, weil es mit ein bisschen... Ich untertreibe jetzt mal, es stand mit ein bisschen Glück noch 0:0 zu dem Zeitpunkt.
Allerdings mit Glück und Niklas Lang.
Da hat er sich lang gemacht.
Ja.
Geht schon wieder los mit den schlechten flachen Witzen. Aber nein, es ist ja wirklich so. Hinten war das teilweise noch immer etwas wild. Kann man natürlich jetzt sagen, bei einem 3:0 ist das hochgegriffen, dass man da jetzt über die Abwehr oder kritisch sich über die Abwehr äußert, aber man muss schon sagen, zweimal richtig Glück gehabt. Also, dass einmal Viktoria Köln das leere Tor nicht trifft und einmal Niki Lang sich so hinstellt, wie sein Name ist und den Ball quasi noch kurz vor der Linie wegkratzt.
Ja. Es sind halt diese Situationen, die ein Spiel halt auf die eine oder die andere Seite kippen lassen. Du hast ja gegen Kaiserslautern, werden wir später auch noch drüber reden, auch Situationen gehabt beim Stand von 0:0. Wenn da einer reingeht, und da hätte mindestens einer reingehen müssen, sage ich jetzt einfach mal, dann läuft das Spiel halt auch ganz anders. Dann fährst vielleicht mit einem 3:0 von Betzenberg heim und sagst, ja, alles geil, so verlierst du es 3:0. Und genau umgekehrt ist es heute gelaufen. Da trifft halt Köln das Tor nicht und wir machen halt mit Richard Neudecker das 1:0. Dann läuft es halt in die andere Richtung. Aber ja, sind Kleinigkeiten und das Glück, das brauchst du auch, das Spielglück. Du wirst in der dritten Liga kein Spiel haben, wo du nicht mal eine brenzlige Situation überstehen musst.
Diese dritte Liga ist verrückt und das Momentum kann ja so schnell einfach wechseln. Und da reicht mal ein Tor, um das ganze Spiel zu kippen. Und der Vergleich mit Kaiserslautern, der ist nicht falsch. Denn auch da war das 1:0 ja, natürlich ist ihm ein riesen Fehler vorausgegangen, aber auch das war einfach mal ein Bombentor.
Wahnsinnstor.
Das muss man auch einfach mal anerkennen.
Den so zu nehmen, ist ja. Und danach, da müssen wir noch drüber reden. Natürlich war das danach nicht gut, was sie gespielt haben, die Löwen, aber wie gesagt, es sind diese kleinen Aktionen. Da kommt einem mal so ein Schuss aus. Jetzt war es Richard Neudecker. Am Wochenende war sie, wer war der lautere Spieler? Klingenburg oder so? René Klingenburg.
Ja, der hat die feine Klinge rausgeholt.
Ja. Und dann, ja, läuft das Spiel halt so, wie es läuft.
Und das kann eine Mannschaft beflügeln. Und das war in dem Fall einfach auch zu spüren. Das war bei 60 heute ein Faktor, aber natürlich auch der Platzverweis, der uns alle erstmal so ein bisschen ratlos am Screen zurückgelassen hat. Und nach langer Recherche und Vermutungen und nachgetragenen gelben Karten in gewissen Tickern hat man es dann auch gemerkt, es war wirklich eine gelb-rote Karte. Es hat davor die gelbe Karte gegeben und es hat keiner mitbekommen, weil es unmittelbar vor dem Führungstor gewesen ist. Das war Vorteil laufen lassen, Tor gefallen, nachweglich noch die gelbe Karte gezeigt, abseits vom dann eigentlichen Spielgeschehen noch.
Ja.
Deswegen war das nicht zu erkennen.
Und Vorteil in der Szene muss man jetzt Sascha Mölders mal loben, auch wenn man momentan eher von der Torkrise sprechen kann, aber da hat er wirklich gezeigt, warum er so wichtig ist. Er hat den Körper reingestellt, hat den Ball abgeschirmt und weitergeleitet auf Richard Neudecker, der dann sehr viel freie Wiese vor sich hat und der Rest ist ja bekannt. Aber das war also eine Sascha Mölders Aktion, die oft untergeht. Eben, sie ist ja völlig untergegangen, sonst hätte man die gelbe Karte auch mitbekommen. Aber da war extrem wichtig in der Situation. Und es sind nicht immer nur die Tore, an denen man ihn messen muss.
Absolut. Er hat da, Maximilian Rossmann musste da eingreifen. Und ja, das ist das Arbeiten eines Sascha Mölders. Und damit kommen wir ja auch zu dem Punkt, über den wir sprechen wollen. Ja, du hast es gesagt, man ist sehr, sehr schnell in einem unruhigen Fahrwasser, wenn man den Fußballgott kritisiert. Und das ist ehrlicherweise jetzt, ich sehe das nicht als Kritik. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, was wir die letzten Tage gemacht haben, das ist jetzt nichts, oder die letzten Wochen, ich sehe das jetzt weniger als Kritik. Man darf auch mal eine Leistungsdelle einfach haben. Man darf auch einfach mal eine nicht so gute Phase haben. Das heißt ja nicht, dass ein Sascha Mölders nichts mehr taugt oder dass er nicht wichtig für die Mannschaft ist. Ganz im Gegenteil, die Situation heute hat es ja gezeigt. In wichtigen Momenten ist er da. Auch wenn er momentan von sich aus die Bude nicht trifft. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und mal ein bisschen knallhart, dann war das Tor gegen Türkgücü, das war 90% Dennis Dressel und 10% Sascha Mölders. Aber natürlich
10% der große C von Sascha
Mölders. Genau, und natürlich ist es das Tor von Sascha Mölders. Aber ich glaube, Sascha Mölders braucht jetzt einfach mal ein Granatentor, ein so ein Vollspann-Ding aus 20 Metern, das einschlägt, dass du glaubst, das Netz fliegt weg, dass bei ihm der Knoten platzt. Ich glaube, dass er sich selber momentan ein bisschen im Weg steht. Und das ist nicht böse gemeint. Das kann einfach mal sein. Solche Phasen gibt es. Und es gab einige Szenen heute, die das so ein bisschen untermauern. Er ist ja ein paar Mal gestolpert. Er ist hat unglückliche Laufwege gehabt. Aber was man ihm nicht absprechen kann, ist der Bomben-Granaten-Einsatz. Laufen, beißen, grätschen, anfeuern. Er macht ja alles. Es ist ihm kein Vorwurf zu machen. Der einzige Vorwurf ist, er macht die Buden momentan nicht. Das ist der einzige Vorwurf.
Symbolisch für dieses Dilemma war eigentlich die Szene, wo er alleine auf den Tormann zuläuft. Ziemlich am Anfang des Spiels. Und dann, der Sascha Mölders der letzten Saison hätte den entweder drüber gelupft oder hätte den Tormann noch ausgespielt oder keine Ahnung, hätte dann eingeschoben. Und er ist halt momentan, er ist im Kopf noch in der letzten Saison wahrscheinlich und denkt sich, ja gut, den lupfe ich jetzt einfach drüber. Aber er hat momentan das Glück nicht und dann, schiebt er den Ball sozusagen dem Tormann in die Arme. Er muss einfach mal, ich glaube, wieder einfacher denken auch was den Anspruch an sich selbst angeht. Einfach mal das Offensichtliche machen. Letztes Jahr hat er oft das gemacht, was keiner erwartet hat. Seitfalls hier Fallrückzieher und was weiß ich. Er muss einfach mal ein dreckiges Tor vielleicht auch machen. Aber das er aktiv selbst erzielt. Mhm. Dass er nicht nur durch Fuß reinhalten erzielt, sondern einfach, das wäre so eine Szene gewesen. Einfach vorbeischieben am Torhüter. Ganz, wie man es halt normal macht. Das ist, glaube ich, sein Problem, dass er im Kopf mehr will, als er momentan zu leisten imstande ist. Oder vielleicht, ich weiß nicht, zu leisten imstande ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber Anspruch und Wirklichkeit geht ein bisschen auseinander.
Die Szene hat mich ein bisschen an eine Spielszene aus dem letzten Jahr erinnert. Er hat ja so ein Lupfertor schon gemacht. Eine 1:1 dieselbe Geschichte.
Ja.
Nur, dass er ihm halt heute der Ball vom Fuß rutscht.
Genau.
Und das ist Karma. Wir sind wieder beim Stichwort Karma. Das ist so dieser Strudel, den du hast. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sascha Mölder sucht gerade sein Mojo. So ein bisschen.
Es ist Mojo Weißbiersorte, oder?
Das würde noch mehr erklären. Nein, aber ich empfehle an dieser Stelle einen sehr, sehr alten Film mit Austin Powers, der das Thema Mojo aufgreift. Bist du wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung, lieber Alex.
Ja, ich kenne Austin Powers, kenne ich. Austin Powers, Anthony Power kenne ich, aber Austin Powers?
Also, wenn du mal Lust hast auf einen ziemlich klamaukartigen Agentenfilm, Austin Powers, ganz wichtig. Und auch da geht es einmal um ein verlorenes Mojo. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich bei Sascha Mölders derzeit habe. Aber es wäre nicht die Wampe von Giesing, wenn die sich nicht daraus arbeiten würde.
Ja, da gibt es eine Situation, eine Szene, ein Tor und dann läuft's wieder. Bin mir relativ sicher.
Absolut. Also wenn sich einer daraus ackern kann, dann ist es Mölders, und zwar mit der Wucht seiner ganzen gefühlt 98 Kilo Kampfkoloss-Statur. Ja. Und dann wahrscheinlich ganz elegant wieder mit einem Fallrückzieher.
Wahrscheinlich.
Ein zweiter Mann, der eigentlich so das ähnliche Problem hat wie Sascha Mölders, der mir aber mittlerweile so richtig leid tut. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist Stefan Lex. Weil er hat genau dieselben Attitüden heute gehabt wie ein Sascha Mölders. Genau dasselbe. Kratzen, beißen, rennen, grätschen, Bälle von der Linie kratzen, reindrücken, teilweise auch noch richtig stehen. Dass er heute aus diesem spitzen Winkel den Ball nicht reinmacht, das war eine schwierige Situation. Aber auch bei ihm, er braucht ein Erfolgserlebnis. Und zwar ganz dringend. Und seine Durchstrecke ist mittlerweile immens lang. Ich muss jetzt tatsächlich mal nachgucken, wann das letzte Tor von Stefan Lex war. Weißt du es auswendig?
Es ist länger her, auf jeden Fall.
Ich versuche das mal hier nochmal rauszufinden. Das ist jetzt echt, ich weiß, es ist jetzt wirklich ein bisschen gemein, aber es interessiert mich einfach. Es interessiert mich, gegen den TV Eigelsbach in der 2000, nein, das kann es nicht. Also das wäre ein Doppelpack im Toto-Pokal 2019-20 gewesen, das glaube ich jetzt eher nicht. Nee. Das letzte Tor war im Derby gegen die Spielvereinigung Unterhaching am 26. Februar beim 3:1.
Mhm.
Und danach auch nur noch eine Vorlage beim 13:0 gegen Kaiserslautern am 4. Mai.
Mhm. Ja. Wobei man sagen muss, er war da gesundheitlich angeschlagen, mal eine Zeit lang.
Er war nicht 100, war vor allem Richtung Saisonende nicht mehr 100%ig auf der Höhe.
Ja, und Stefan Lex darf man auch nicht in Toren messen, ist ja kein klassischer, kein Goalgetter, ist eher der Vorbereiter.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele mittlerweile vergessen, weil Stefan Lex so als die hängende Spitze im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr, als Michael Köln übernommen hat, neben Sascha Mölders agiert hat. Er ist kein Stürmer.
Ja.
Ist er nicht. Er ist auch kein Torjäger. Ja. Er ist der Raumreißer, der Passgeber. Das ist er, der Wusler. Und natürlich würde es ihm langsam mal wieder gut tun, wenn er mal wieder so ein bisschen netzen würde. Aber de facto ist es, nur an Toren zu messen, wäre falsch, wenngleich er natürlich schon ziemlich viel liegen lässt oder liegen gelassen hat. Und es wird niemanden mehr wehtun als ihn selber.
Ja. Ja, Stefan Lex, glaube ich, neigt dazu, zu viel nachzudenken, auch abseits des Platzes. Ist, glaube ich, schon ein Grübler, so ein bisschen. Ist in dieser Situation auf jeden Fall hinderlich. Und da ist Michael Kölner auch gefragt, und das kann er bestimmt auch, ihn da irgendwie rauszubringen. Und auch da ist es so eine Situation, eine Szene, wo dir einfach mal das aufgeht, was du dir vornimmst, dann läuft es auch wieder.
Absolut. Und erinnern wir uns mal bitte zurück an die Anfangszeit, als Stefan Lex zu 60 München gekommen ist im Sommer 2018. Er stand sich selber im Weg, weil er seinem Lieblingsverein beweisen wollte. Er wollte sofort helfen. Er war aber deswegen verkrampft. Und auch dort kommt es jetzt, jetzt komme ich nochmal auf das Gefühl, dieses Löwengefühl, das Gefühl, Fingerspitzengefühl der Fans, darauf wird es ein bisschen ankommen. Man neigt ja dann gern dazu, ha, nicht schon wieder der Lex. Nein, lasst ihn nicht fallen. Wir hatten im Spiel gegen Türkgücü diese Szene mit Marcel Beer, wenn ihr euch erinnert, als die gesamte Stehhalle und auch das gesamte Stadion ihn aufgemuntert hat, als sein Querpass nicht funktioniert hat, das eine zu einer hundertprozentigen Torschuss eigentlich geführt hätte. Genau, ja. Diesen Spirit brauchst du jetzt. Und das musst du auch dem Spieler vermitteln. Weil das, was zum Beispiel an der Seitenstraße momentan mit einem Leroy Sané abgeht, den man auch kritisieren kann, aber dass er ausgepfiffen wird von den eigenen Fans und dass dann auch noch gejubelt wird, wenn er ausgewechselt wird, das kann und darf auf gar keinen Fall in Giesing passieren. Ich glaube es auch nicht.
Wird auch nicht.
Ich glaube es auch nicht. Nee. Aber wie hat Majestät mal gesagt, es muss Ablede geben, aber es werden aber mehrere. Nein, bitte nicht. Und wenn da einer pfeift, weist ihn gerne zurecht. Macht es mal besser als das, was die Jungs da unten machen. Nee. Werden 95% auf der Tribüne nicht schaffen.
Ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Also, was ich in der Allianz Arena Pfiffe gehört habe gegen eigene Spieler, wenn du eine Strichliste führen würdest, hättest du wahrscheinlich den ganzen DIN A4 Block voll. Mhm. Aber seit diesem Doppelabstieg und seit der Rückkehr ins Grünwalder Stadion merkt man einfach, dass, ja, ich ein bisschen die Zündschnur auch wieder ein bisschen länger geworden ist bei vielen Löwenfans und dass man einfach dankbarer ist oder demütiger und nicht gleich den Hurra-Fußball fordert und auch nicht irgendwelche Spieler in die Pfanne haut, weil man eben merkt, dass jeder dieser Spieler für diesen Verein spielt und wirklich aus ganzem Herzen für diesen Verein spielt. Deswegen glaube ich, dass es da viel bräuchte, um da dass da ein eigener Spieler ausgepfiffen wird. Und man darf sich da auch nicht so von den Facebook-Kommentarspalten und so leiten lassen, weil was da teilweise abgeht, du sagst es, ein paar Blädi muss es immer geben oder so, da tummeln sie sich in der Facebook-Kommentarspalte, leider auch auf dem Löwen-Account und so. Immer diese unterste Schublade. Und Gott sei Dank setzt sich das nicht ins Stadion fort, sondern da gibt's eine klare Trennung zwischen Social Media und den Leuten im Stadion.
Das ist sehr, sehr gut so. Ich habe mich allerdings heute auch wieder ertappt in diesen, ich habe es mal genannt, als Dressuräffchen, was dir jahrelang eingebläut wurde. Zur Pause haben mich ein paar Spätzle angeschrieben, wie es wahrscheinlich bei jedem ist, jeder hat so ein paar Fußballgruppen auf WhatsApp, wo er Nachrichten bekommt. Und dann kam dann, ja super, 1-0, also wenn das halt nichts wird, dann ist auch noch gegen 10 Mann. Und ich habe mich ertappt, danach, als ich schon fertig geschrieben habe, denkst dran, es ist immer noch 60.
Ja.
ja, es ist halt immer noch so ein bisschen drin. Aber es hat dann funktioniert. Dennis Dressel mit dem 2-0, Merv Biancardi mit dem 3-0 und damit war das Ding eingetütet. Wenngleich auch es klarer aussieht, als es am Ende gewesen ist, aber auf eine Sache. Ich möchte noch, bevor wir noch auf etwas Akustisches zu sprechen kommen, lass uns vielleicht einen Blick drauf werfen. Wir nehmen das Akustische zuerst. Mir ist nämlich was aufgefallen. Und zwar akustischerweise am Giesinger Berg. Und ich glaube, wir werden gerade Zeuge eines Kapitels Nummer 1 des Basti Schlechtstempels auf dem Löwenmikrofon im Grünwalder Stadion. Ja. Denn wir alle wissen, Stefan Schneider hat einige Floskeln, Sätze geprägt, die einfach dort stehen bleiben. Und Basti Schlecht schafft es für meinen Geschmack bisher sehr gut, eben nicht zu kopieren, sondern da so ein bisschen seinen eigenen Weg zu finden. Er wird auch immer souveräner. Und ich glaube, dass er seinen ersten Stempel aufgedrückt hat und ich sage nur, ganz München soll es hören. Und ich finde, das trifft's sehr, sehr gut. Er hat es gemacht gegen Türkgücü nach dem 1-1, wo er gesagt hat, ganz München soll es hören, einmal Löwe, immer Löwe. Heute war es der Spielstand. Ich finde aber, dieses ganz München soll es hören, passt sehr gut. Aus dem Herzen eines Stadtteils heraus, also das Herz von Giesing schlägt am Giesinger Berg im Grünwalder Stadion. Ja. Und das ist das Epizentrum des Löwenkosmos. Und von dort aus soll ganz München hören, was dort los ist. Da ist sehr, sehr viel Feingefühl dahinter. Und ich finde, da hat Basti Schlecht den ersten großen Wurf gelandet.
Ja, Nee, also man merkt auch immer mehr die Handschrift von ihm. Aber wenn er sagt, ganz München muss es hören, da möchte ich nicht die ganzen Anwohnerklagen bearbeiten, die dann kommen. Wenn nicht nur aus Giesing Anwohnerklagen kommen, sondern aus ganz München.
Aus Pasing.
Da wirst du, glaube ich, nicht mehr froh.
Also wenn.
Deswegen vielleicht lieber nicht ganz München. Beschränkt man es auf Giesing.
Und wenn das reicht dir schon. Wenn es einmal alle zwei Wochen ist, sag komm. Dann ja. Gerne fünfmal hintereinander am Nachmittag, ja. Auch kein Thema, aber ja. Wenn es alle zwei Wochen ist, sag komm. Da kann.
Ich glaube, die Diskussion brauchen wir nicht aufmachen.
Nein, aber mal ganz ernsthaft. Also ich finde, Basti ist da auf einem sehr, sehr guten Wege und ja, doch, ich finde das einen ersten respektablen, sehr, sehr coolen Stempel.
Ja.
Wollte ich auch mal loswerden.
Ja.
Dann lass uns noch mal ganz kurz auf die Taktik eingehen, bevor wir dann so ein bisschen, ja, ein erstes Mini-Saison-Resümee angehen wollen, denn es hatte heute so ein bisschen was von zurück in die Zukunft. Und es hat funktioniert und die Rede ist von der taktischen Ausrichtung, denn das, was wir heute Abend auf Giesings Höhen gesehen haben, war bis auf eine Personalie das, was wir aus dem letzten Jahr gewohnt waren.
Ja, es hat vor allem offensiv sehr viel besser funktioniert als in den letzten Spielen und es war so ein bisschen dieses alte 60er aus der letzten Saison mit dem sehr, sehr aggressiven, sehr hohen Pressing, ohne aber die Absicherung im Mittelfeld zu verlieren. Das ist nämlich der große Unterschied, weil die Absicherung im Mittelfeld, die hat in den letzten Spielen aber mal sowas von gefehlt. Also da war ja nicht mal Kaiserslautern das Gravierendste, sondern eigentlich Türkgücü, wo du 4-5, vielleicht sogar 6-0 verlieren kannst, wenn es schlecht läuft. Weil du einfach, ja, sobald der Gegner über die erste Kette gekommen ist, du völlig von allen guten Geistern verlassen hast, defensiv. Und das war heute sehr viel besser. Klar, es gab auch Szenen, wo du Glück hast. Aber grundsätzlich hat dieses System jetzt wieder besser funktioniert. Mit einer Spitze, mit Sascha Mölders, mit den beiden Außen, die anlaufen vorne. Und dann hast du halt mit Dressel, Moll und Neudecker gleich drei im Mittelfeld, die so ein bisschen, Neudecker ein bisschen offensiver, die anderen beiden defensiver absichern. Und das funktioniert besser. Ich will jetzt nicht sagen, dass das andere System schlecht war oder so, aber es war einfach nicht, es ist noch nicht so ausgereift. Und ich glaube, gerade in der Situation, du hast 3-0 auf dem Betzenberg verloren, die ersten Kritiker kommen und sagen, ja, es wo ist der Aufstiegsaspirant 60 und so. Ich glaube, gerade für diese Situation war diese Rückbesinnung genau das Richtige, weil Michael Köllner genau gewusst hat, das funktioniert im Zweifel. Ja, es hat ja funktioniert, zumindest ergebnistechnisch.
Was glaubst du denn, was in Braunschweig passieren wird am nächsten Wochenende? Altes System oder neues System?
Gute Frage.
Wenn du Michael Köllner wärst.
Tja, es ist echt schwierig, ja. Die beste Erkenntnis aus dem Ganzen ist ja, dass man taktisch flexibel ist, dass man im Zweifel eben auch umstellen kann. Ja. Ich habe Braunschweig auch nicht so verfolgt jetzt in den ersten Spieltagen. Kann jetzt auch nicht einschätzen, wie die so drauf sind oder welchen Fußball die so spielen, weil du musst natürlich immer auch schauen, wie spielt der Gegner, welche Grundphilosophie hat der. Aber nach dem Spiel heute musst du eigentlich das alte System wieder beibehalten. Aha. Weil du natürlich auch, bei Richard Neudecker, ich habe es ja vor ein paar Folgen schon gesagt, der war ja nicht, also aus meiner Sicht nicht in der klassischen Formkrise, sondern in einer Positionskrise irgendwie. Mhm. Er war ja dadurch, dass er ein bisschen defensiver spielen hat müssen im neuen System, einfach seiner Stärken auch beraubt. Und heute hat er wieder den klassischen Zehner spielen können, der Spielmacher, der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel. Und das hat man ihm angemerkt, dass ihm das einfach viel, viel besser taugt.
Absolut, es war mehr eine Systemkrise, Sinnkrise im Spiel. Na, sich selbst zurechtfinden und das ist nicht immer einfach. Ich hab's
bei Sascha Mölders übrigens auch. Ja. Der hat ja heute sich sehr viele Chancen auch erarbeitet. Natürlich hat er keine genutzt, aber er war, finde ich, präsenter als in den Spielen davor. Präsenter im Spiel, besser eingebunden, auch als dieser Zielspieler wieder präsent, der eben in der letzten Saison war. Und deswegen, es spricht schon viel dafür, dass man jetzt erstmal mit diesem System wieder weitermacht.
Der Leidtragende.
Zumindest bis ein Semih Belkahir zum Beispiel wieder zurück ist, der der, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil in diesem neuen System war, das halt ganz am Anfang ja weggebrochen ist.
Ja, und einer der Leidtragenden der Umstellung ist Marcel Bär, dem man bisher keinen Vorwurf machen kann.
Nee, absolut nicht.
Aber es ging halt nicht anders. Und der Einzige, den wir in dieser Aufstellung normalerweise jetzt aus dem letzten Jahr nicht kennen, ist Yannick Deichmann, der war noch nicht da. Und Niki Lang, weil er noch keinen Platz hatte. Und jetzt ist es so, er stellt sich gerade von selber auf, der allerdings dann aber auch wieder Werbung in eigener Sache gemacht hat. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn ein Sammy Becker hier wieder fit ist, dass wir dann Niki Lang zumindest als Stamminnenverteidiger sehen, glaube ich, vorerst noch nicht. Aber er zeigt, dass man auf ihn bauen kann.
Ja, einer für die Zukunft. Und es tut ihm auch gut, dass er da jetzt gleich ins kalte Wasser geworfen wird. Natürlich ist es, da kannst du dich auch verbrennen als 19-Jähriger. Wie alt ist er? 19? 18? Müssen wir nachschauen. Im Alter habe ich es immer nicht.
Er ist 19.
Ich habe Sascha Möller auch schon mal 2 Jahre älter gemacht. 19, okay, super. Nee, für das macht das überragend. Gibt's überhaupt nichts. Und natürlich hat er mal den ein oder anderen Fehler drin, Unsicherheit, wenn er unter Druck ist, wenn er unter Druck den Ball hat, dann ist er manchmal schon ein bisschen, ja, schludrig vielleicht, aber das sind Sachen, die kannst du auf jeden Fall noch abstellen.
Das kommt dann mit.
Aber natürlich, Sammy Belkahir fehlt einfach an allen Ecken und Enden, das muss man so sagen. Das ist eigentlich die Haupterkenntnis aus den ersten Spielen.
Und die ist ehrlicherweise etwas überraschend.
Ja.
Wobei überraschend vielleicht das falsche Wort ist. Oder zumindest muss man es präzisieren, überraschend, wie wichtig ein Sammy Belkahir innerhalb eines Jahres geworden ist.
Ja.
Und das bringt uns doch jetzt zu unserem ersten Mini-Resümee der Saison. Ja, wir haben erst 5 Spieltage, aber Michael Kölner wurde ja heute auch gefragt, nach dem Spiel im Interview mit Sascha Bandermann von Magenta Sport, was ist denn dieser Saisonstart jetzt nun wert? Und Michael Kölner hat vielsagend gemeint, das wird man erst in ein paar Wochen sehen. Und ich finde, er trifft den Nagel damit auf den Kopf, denn auf dem Papier stehen heute Abend, natürlich vorbehaltlich der Spielergebnisse am Mittwoch, steht Platz 8 nach 5 Spielen und 8 Punkte mit einem Torverhältnis von plus 1. Das klingt nach Durchschnitt. Man muss auch aber immer gucken, vor allem, wer waren denn die ersten 5 Gegner? Und wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, das Auftaktprogramm von 60 München, ja, es war schon anspruchsvoll. Und das sollte man einfach so ein bisschen auch berücksichtigen. Weil ich meine, du kannst gegen Würzburg das erste Spiel verlieren, du kannst in Wiesbaden verlieren. Türkgücü, ja, da gehst du mal davon aus, dass du da punktest. War halt jetzt nur einfach. Betzenberg hätte man jetzt vielleicht nach dem Saisonstart von Lautern gesagt, ja, da nehmen wir was Zählbares mit. Aber diese 8 Punkte grundsätzlich, wie die sich zusammensetzen, das ist aus meiner Sicht ein stabiler Start. Auch wenn natürlich noch ganz, ganz viele Stellschrauben zu drehen sind.
Ja, rein punktemäßig ist das völlig okay. Aber ich finde auch, gerade nach dem Lautern-Spiel, da muss ich jetzt ein bisschen Medienschelte betreiben oder keine Ahnung, was da teilweise für Unsinn geschrieben wurde, gleich die Weltuntergangsstimmung ausgerufen, da war man irgendwie vom Aufstiegsaspiranten zum sicheren Absteiger in einem Spiel, also was da teilweise nach 4 Spieltagen schon an die Wand gemalt wurde, das war schon abenteuerlich. Grundsätzlich war das natürlich ein Saisonstart, der viele Defizite noch aufgezeigt hat, und der dich, in der Rolle des Aufstiegsfavoriten, hätte man wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet, aber grundsätzlich, wie gesagt, die Gegner waren alle, vielleicht bis auf ein paar Ausnahmen, aber viele der Gegner werden vorne mitspielen auch in der Saison und deswegen 8 Punkte, völlig okay.
Und man muss auch ganz deutlich mal auf die Tabelle gucken. Nochmals, vorbehaltlich der Ergebnisse vom Mittwoch. Aber 60 hat 8 Punkte und der Tabellenführer stand Dienstagabend, Viktoria Berlin hat 10. Also da marschiert gerade keiner weg und gewinnt die ersten 5 Spiele geradeaus. Und nach fünf Spieltagen und nach fünf Spieltagen ist noch kein Aufstieg festgestanden.
Ja.
Also man spricht immer von der verrückten dritten Liga. Ja. Und am Tabellenende ist gerade Havelse und Viktoria Köln. Das heißt noch lange nicht, dass die am Saisonende auch absteigen.
Ja, man muss da auch immer die Kirche im Dorf lassen. Ich würde da gerne den Kollegen Arndt Zeigler zitieren, der in seiner letzten Sendung von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs auch so ein bisschen einen Rant losgelassen hat, den ich völlig nachvollziehen kann. Der sagt, es ist mittlerweile echt bemerkenswert, wie aus einem Spiel teilweise Trends abgeleitet werden, wo du sagst, also das kann ja nicht sein, da bist du an einem Spieltag bist der sichere Absteiger und dann gewinnst du das nächste Spiel und bist plötzlich, jetzt auf die Bundesliga bezogen, plötzlich Champions League Anwärter, und im nächsten verlierst du dann wieder 3-0, weil du vielleicht einen schlechten Tag hast, und dann bist du wieder der sichere Absteiger. Also man muss da wirklich, wir sollten da alle mal ein bisschen auf die Bremse drücken und vielleicht noch ein paar Spieltage abwarten und dann können wir wirklich ein endgültiges Saisonstart-Fazit ziehen. Jetzt am Anfang kann man natürlich über gewisse Strömungen, gewisse Entwicklungen reden, aber da jetzt gleich einen Trend abzuleiten oder zu sagen, die Löwen werden ihrer Rolle nicht gerecht oder so eine Mannschaft will aufsteigen, so das sind einfach Aussagen, die ich nicht nachvollziehen kann.
Nein, und wir werden uns bestimmt hier nicht anstecken lassen von sowas. Ja. Also Trübsalblasen, nein, kritisieren, ja. Aber jetzt overpacen, weder nach oben noch nach unten. Nee, sorry, mach mal nicht mit. Was wir mitmachen, sind immer mal wieder schlechte Wortspiele und auch den ein oder anderen lustigen Vergleich. Und wenn wir was in den ersten 22 Folgen rausgefunden haben, dann, dass unsere Hörerschaft, dass wir sie ein bisschen mit angesteckt haben.
Ja, vor allem einer tritt da immer wieder hervor aus dem Schatten, nämlich der Legend of Zelda bei Twitter, der uns schon mal einen Folgentitel spendiert hat sozusagen. Ich weiß jetzt gerade immer, welcher es war. Auf jeden Fall auch schon, hat das sich schon seine Meriten verdient und jetzt ist er wieder mit dem Vergleich aufgetreten, der wirklich abenteuerlich ist. Er hat nämlich gesagt, 60 ist wie ein Leberkäs. So schon eigentlich ziemlich geil, aber halt nur mit Sammy gut.
Ja.
Das stimmt ja. Also wir haben es ja gerade angesprochen, Sammy Baker hier, eigentlich der Dreh- und Angelpunkt im defensiven Löwenspiel. Und ich finde den Vergleich sehr, sehr passend. Also wirklich wie die Faust aufs Auge.
Ich würde sogar noch einen draufsetzen.
Ja.
Der diesen Vergleich sogar bestätigt. 60 ist wie ein Leberkäs, weil auch ein Leberkäs ist nur richtig gut, wenn er dick ist und fett im Geschäft.
Ist nicht schlecht. Ich würde jetzt sagen, Skisinger Bergfest ist wie ein Leberkäs, ist nur gut, wenn der Flo seinen Senf dazu gibt.
Aber die süße Komponente fehlt mit der Anja heute wieder mal.
Boah, jetzt wird's. Gehen wir ins Bett, oder?
Wir sind noch nicht ganz durch. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich Anja noch einklinken kann. Wir müssen mal mit ihrem Volleyballtrainer oder mit ihren Volleyballvorgesetzten sprechen. Es kann nicht sein, dass sie von ihrem geliebten Stammtisch weg ferngehalten wird. Das geht so nicht. Ja, und sie hat uns quasi gerade auch einen Hilferuf ja geschickt, von wegen sie wird noch festgehalten an der Halle. Also nicht, dass ihr glaubt, Anja ist raus. Nee, die will. Und wie sie will.
Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach oder irgendwie so. Wir nehmen einfach nächstes Mal in der Halle auf. Beim Training. Beim Volleyballtraining.
Ja. Bin mal gespannt, was man da noch versteht.
Ja. Ob man, Geschrei vor allem. Ja,
ob man das darf. Darf er das?
Dürfen darf man alles, sag
ich. Nein. 60 ist mit dem Leberkäs und da ist was dran. Er schmeckt immer gut. Und er ist typisch bayerisch, münchnerisch. So wie es sein soll. Aber mit Sammy war es wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Das lassen wir mal einfach so stehen. Ich bin, wie gesagt, nicht unzufrieden mit diesem Saisonstart und die nächsten Aufgaben, sie werden nicht leichter, das ist schon klar, aber mit Eintracht Braunschweig kommt jetzt erstmal ein Verein, der nach einem, die ersten zwei Spiele waren, nennen wir es holprig, 0-0 auf dem Betzenberg und dann 0-4 zu Hause gegen Viktoria Berlin. Die haben sich aber jetzt ja nochmal gefangen und die sind so ein bisschen ins Rollen gekommen. Sie haben sich im Pokal gegen den HSV gut verkauft, haben nur 2-1 verloren. Jetzt 2-0 in Halle, 2-0 gegen Zwickau, heute 3-0 in Verl, beziehungsweise Lotte, Entschuldigung. Sind wir schon wieder.
Ja, das verfolgt uns
ja irgendwie. Da verliere ich mich auch immer so ein bisschen. Also, Samstag. Das Löwenduell in Braunschweig. Eintracht Braunschweig gegen 60 München. Es werden wieder ein paar hundert Löwenfans mitfahren dürfen nach Braunschweig. Nicht unwichtig. Und ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich sage, das ist ein richtungsweisendes Spiel. Es wird auf alle Fälle ein spannendes Spiel. Und die Spiele zwischen
jedes der Eintracht... Jedes Spiel ist richtungsweisend.
Ja, und jedes Spiel zwischen Eintracht und den Löwen war ein enges. Und das erwarte ich diesmal ehrlich gesagt auch wieder. Und dieses Eintracht Braunschweig ist dermaßen rundneu. Das ist eine Wundertüte für mich in der dritten Liga. Dementsprechend ist das komplett offen. Der ein oder andere Wettanbieter bietet, glaube ich, soweit ich das sehe, sogar dieselbe Quote an für einen Löwensieg, sowohl in Braunschweig als auch in Münchner. Also ausgeglichener geht's ja fast gar nicht. Also von dem her, auch dieses Spiel ist noch nicht entscheidend, ob nach oben oder nach unten. Wenngleich es natürlich ein enges Spiel wird und es ist das Spiel der beiden Top-Favoriten auf den Aufstieg laut Umfrageergebnissen. Es ist unfassbar schwer vorauszusagen, wie dieses Spiel ausgehen wird. 14 Uhr, Samstag, Pflichttermin.
Ja, sowieso. Es gibt übrigens gleich 4 Löwenspieler, die da an alte Wirkungsstätte zurückkehren.
Los.
Der eine ist ja natürlich klar, Marcel Bär, der ist ja direkt von Braunschweig gekommen im Sommer, aber auch Merv Biancardi, der mal kurz da gespielt hat, Quirin Moll, auch länger in Braunschweig gewesen, und Kevin Goden, der mal einen kurzen Abstecher nach Braunschweig gemacht hat. Also da gibt's ja viele, viele bekannte Gesichter für die 4 wahrscheinlich. Ja, und auch so ist es ja ein Traditionsduell. Auch in der jüngeren Vergangenheit sehr viele Duelle und auch sehr, also ich habe eigentlich fast ausschließlich gute Löwenspiele, also Münchner Löwenspiele in Erinnerung. Ich glaube, das letzte Heimspiel waren 4-1 gegen Braunschweig, bevor die dann aufgestiegen sind. Dann davor, glaube ich, auswärts relativ knapp verloren mit nach guter Leistung. Also da geht schon was, würde ich sagen.
Großartig unterlegen war der Münchner Löwe dort definitiv nicht. Lass uns mal ganz kurz gucken, was die Spiele danach so für 60 bereithalten. Am Samstag, den 4. September, zu Hause in Meppen. Sonntag, der 12. September, auswärts Halle. Samstag, 18. September, zu Hause Zwickau. Und dann Lotte in Lotte gegen Ferl am 25. September. Also das ist jetzt, sind jetzt von den Namen her die bisschen kleineren, nicht täuschen lassen, ist schon klar, aber da war das Auftaktprogramm auf dem Papier definitiv härter.
Ja, du musst einfach konstant punkten in der Liga. Du wirst nicht jedes Spiel gewinnen, du wirst nicht jedes Spiel verlieren, aber du musst halt mitschwimmen. Ich bin mir relativ sicher, es wird in dieser Saison keine Mannschaft geben, die extrem vorne wegmarschiert. Ja. Du musst immer in Schlagdistanz sein. Und vielleicht, das ist sowas, was ich mir nach dem Lautern-Spiel aufgeschrieben habe. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn der Löwe so ein leicht hinterherläuft, weil das liegt ihm einfach besser. Und ich glaube, Michael Köllner kann das als Trainer auch besser, so eine Underdog-Mentalität oder so eine Jäger-Mentalität zu vermitteln. Er ist, glaube ich, keiner, der einen Favoriten trainiert gerne, sondern er mag das eher so, dieses, ja, einen verschworenen Haufen zu haben, der ein gemeinsames Ziel verfolgt und vielleicht auch gegen äußere Widerstände. Mhm. Und das ist ja auch der große Unterschied zu den letzten Saisons. Viele sagen jetzt oder haben gesagt, die Löwen müssen aufsteigen, weil sie den Kader zusammengehalten haben und weil sie ja eine super Vorsaison gespielt haben. Und ich glaube, das ist momentan noch das Hauptproblem, dass man sich von dem auch im Kopf ein bisschen lösen muss, von dieser auferlegten Favoritenrolle. Man muss wieder in dieses Mindset kommen, wie man es letzte Saison gehabt hat, gerade zum Ende hin, wo man eine riesen Aufholjagd gestartet hat. Im besten Fall kommt es heuer nicht so weit, dass sie eine riesen Aufholjagd starten müssen. Aber ich glaube, es tut ihnen ganz gut, wenn sie nicht gleich am Anfang jetzt vorne weg marschieren.
Fakt ist.
Mit Blick auf den weiteren Verlauf der Saison.
Ja, es muss dieses Selbstverständnis wiederkommen, diese Sicherheit. Ja. Und die wirst du nur erreichen mit konzentrierter Arbeit und das kannst du dir nur selber erarbeiten. Du hast jetzt die Fans wieder im Rücken. Ja, das kann der große Trumpf werden. Das haben wir öfters angesprochen. Das kann der Punkt sein, der dich beflügelt. Der darf dich nur nicht hemmen.
Genau.
Und
das ist der schmale Grat. Das hat Michael Köllner heute auch noch im Spiel gesagt, weil er darauf angesprochen worden ist. Muss man jetzt diese letzte Saison, die so gut war, streichen? oder nimmt man die mit als Anspanner? Der hat gesagt, du wirst diese Saison nicht streichen können. Du kannst ja nicht einen Cut machen und sagen, jetzt geht's wieder bei Null los, sondern natürlich beeinflusst dich die Vorsaison und das musst du eben im Kopf hinbekommen, dass du das als Ansporn nimmst und nicht als Hindernis. Das ist, wie gesagt, das große Problem noch.
Wir werden es beobachten. Wie gesagt, spannendes Spiel gegen Braunschweig am kommenden Samstag. Da werden wir dann in Folge 24 auch drüber reden. Worüber wir dann definitiv auch reden werden müssen, ist das, was am Sonntag passiert. Denn es ist wieder soweit. Eines der schönsten Gefühle, die ein Löwe nicht so oft, zumindest seit ein paar Jahren nicht so oft hat, Auslosung ist. DFB-Pokal, da ist 60 ja in der zweiten Runde. Samstag, 29.08. ab 18:30 Uhr in der ARD Sportschau. Und wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, wen wir gerne hätten, wen man sich so wünschen würde. haben wir, glaube ich, in Folge 21 gemacht.
Würde ich jetzt, vielleicht auch 20. Auch 20. Ich würde mich jetzt nicht festlegen, ja.
Ihr werdet es rausfinden.
Aber ich würde weiterhin gerne Schalke haben, gerade nach dem Spiel in Regensburg jetzt sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Aber die eine Frau, die da so gepöbelt hat im Stadion, die lassen wir bitte dann draußen aus dem Grünwalder. Hast du das mitbekommen?
Ja, das ist ja sehr, sehr steil gegangen. Das hat sowas von Unfall. Du möchtest nicht hingucken,
ja, das
du
ist,
musst es aber.
Ja, und das Traurige ist, das Video bricht dann ab, wo es so richtig spannend wird. Wo der eine Mann am Nebenplatz aufsteht und auf den Herren dahinter zugeht und offenbar ja ein paar Nettigkeiten gerne noch austauschen würde. Das war leider nicht mehr drauf. Schade, wirklich schade. Ja,
das sind, nein, da fehlen einfach so ein bisschen die Worte. Man muss es
gesehen haben. Wir sind Schalker, asoziale Schalker. Wir schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission. Das war in dem Fall, ja, ist mir gleich in den Sinn gekommen. Das ist ja Evergreen aus der Schalker Nordkurve.
Ja, also wie gesagt, geht mal ins Web oder auf vor allem auf Twitter und googelt mal nach paar Videos oder sucht nach Videos von Regensburg gegen Schalke.
Ja.
Ich glaube, das Hitzigstduell hat auf den Rängen stattgefunden.
Ja.
Ansonsten, Alex, ich frage mal nach, Stand des Alex Allstars, warten wir noch ein bisschen, warten wir noch bis September, bis zum Ende der Transferperiode?
Warten wir noch, genau, so gut. Gutes Stichdatum. Nee, warten wir noch ein bisschen.
Bevor wir jetzt übrigens die Folge beschließen, würde ich ganz gerne noch einen Mini-Blick kurz in den anderen Pokal werfen, weil wir gerade bei Pokal waren. Am heutigen Abend, parallel zum Löwenspiel, fast zeitgleich, wurde auch in der Vorstadt gekickt. Toto-Pokal in Unterhaching. Ich bin fast ein bisschen vom Stuhl gefallen, als ich das Ergebnis gesehen habe. Haching ist raus. 1:4 zu Hause
gegen Buchbach. Ja.
Puh.
Ja, Buchbach ist immer mal wieder für so eine Überraschung gut. Die Löwen haben ja da auch nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht in der Regionalliga-Saison. In Buchbach.
Ja. Buchbach war schwer.
Die Älteren werden sich erinnern.
Ja,
0:1, ja, glaube ich.
Ich war sogar vor Ort.
Du warst vor Ort?
Ja, ich war vor Ort und erinnere mich an die wutentbrannte Pressekonferenz von Daniel Pirovka.
Stimmt, genau.
Aber was ich damit sagen wollte, spannend, was in der Vorstadt ist, und wir gucken ja immer noch so ein bisschen rüber, ne? Wenn man da ja doch den einen oder anderen auch kennt und Wundertüte auch Haching.
Ja.
Werden wir auch noch ein bisschen so im Auge behalten, was sich dort tut.
Nächsten Dienstag übrigens in Schalding.
Oha.
Regionalliga-Kracher.
Alex, hast du überhaupt Zeit fürs Bergfest?
Schauen wir mal.
Wir werden einen Weg
Vielleicht finden. Müssen wir es vorziehen.
Wir werden definitiv einen Weg finden, dann für Folge 24. Die Anja, glaube ich, schafft es nicht mehr.
Nö. Aber nächste Woche dann.
Machen wir dann nächste Woche.
Und dann wirklich. Ja. Jetzt haben wir es immer wieder angekündigt. Das ist, glaube ich, der längste Cliffhanger aller Zeiten. Aber nächste Woche ist sie sicher 100%ig versprochen dabei.
Ja.
Wenn nichts dazwischen kommt.
Da werden wir dafür sorgen. Und bevor wir diese Folge beschließen, möchte ich mein Glas erheben. Und ich bitte es auch jeden zu machen. Und jetzt kommt die Anja doch nochmal kurz rein. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir sie reinlassen. Das ist also nämlich das mache ich jetzt, weil auch sie wird da etwas dazu sagen gleich, denke ich mal. Hallo, liebe Anja, bist du da?
Ja, es tut mir sehr leid an die Giesinger Bergfest-Follower. Aber heute war Not. Heute war Notsituation.
Ja, wir hatten auch Notsituation.
Ich habe es so nicht eingeplant.
Ja. Notbesetzung.
Macht nichts. Alles gut. Jetzt bist du ja da. Ja. Sehen wir uns
wenigstens. Aber auf meine zwei Boys ist ja Verlass.
Natürlich.
Gott sei Dank.
Aber Anja, du kommst zu einem sehr guten Moment. Ich möchte, dass wir beide jetzt ganz unser virtuelles Glas kurz erheben. Und ich möchte das auch an das Bergfest, an alle Bergfestler, die heute mit am Tisch sitzen, möchte diese Bitte aussprechen. Einmal kurz das Glas erheben. Ich möchte Alex ganz herzlich zur Verlobung gratulieren.
Dankeschön, danke.
Herzlichen Glückwunsch, mein Guter.
Danke, danke. Und kleine Anekdote, ich habe übrigens beim Antrag das Löwentrikot getragen. unter meinem Wander-Hoodie-Outfit-Dings.
Der Löwe am
Herzen. Der Löwe ist immer dabei.
Mut, oder?
Löwe ist immer dabei, ja genau. Löwenmut
braucht man in so einer Situation. Wunderbar. Nein, herzlichen Glückwunsch auch an deine Steffi, die uns ja mit Bergfestgerügen versorgt hat.
Ja.
Spätestens seitdem hat sie auch ihren Platz in unseren Herzen.
Ja. Hattest du das eigentlich lang geplant?
Ja.
Okay. Lass mich
mehr dazu.
Sorry, jetzt kommen wir voll in die Mädchengeschwafelei rein, gell? Aber das ist immer sehr interessant, finde ich.
Absolut. Anja, bevor wir, das sollte ja eigentlich der Schlusspunkt sein, aber wir wollen ganz kurz deine Meinung zum Löwenstart der Saison. Wir haben gesagt, wir sind nicht unzufrieden, trotz Platz 8 und 8 Punkten aus 5 Spielen, weil das Auftaktprogramm einfach auch schwer war. Was sagst du dazu?
Das stimmt. Mich wurmt allerdings die Niederlage gegen Lautern. Die wurmt mich schon ein bisschen, weil wenn ich mit dem Ansporn rangehe, dass ich aufsteigen möchte, glaube ich, kannst du da auch ein Unentschieden erspielen. Da ging halt irgendwie nichts zusammen, fertig, aus. Aber tatsächlich, als ich heute aus der Halle gekommen bin und dieses 3-0 gesehen habe und also ich habe das 3-0 später gesehen als eure Diskussionen und ich habe nur gesagt, ihr hofft, dass die 0 hinten steht, aber ich konnte nicht schnell genug alles durchschatteln. Und mein Problem ist auch, ich surfe derzeit reduziert, also habe ich die Hilfe meiner Mitspielerinnen gebraucht, dass sie mir die Kicker-App öffnen konnten. Dann war ich im Bilde, da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass quasi nach dieser Niederlage ein 3-0-Erfolg kommt. Also gehe ich frohen Mutes, sage ich jetzt mal so, in die nächsten Spiele. Und ich glaube, naja, das ist alles noch dicht zusammen. Und wir haben halt jetzt die Niederlage kassiert und dann bleibt es aber auch so. Und dann wird es schon.
Es wird schon. Und wir werden nah dranbleiben und dementsprechend behaltet
den. Aber die Anja hat jetzt eigentlich auf 2 Minuten alles gesagt, was wir über 50 Minuten diskutiert haben. Es ist Armutszeugnis für uns.
Und jetzt sagt noch mal jemand, wir Frauen kommen nicht
auf
den Punkt.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie sind die Rollen gerade so ein bisschen vertauscht. Wir brauchen 45 Minuten und Anja braucht 2. Eigentlich soll es andersrum sein. Aber gut, wir merken schon, mit Anja flutscht das Ganze hier insgesamt einfach ein bisschen besser. Wir werden gucken, dass du auch nicht mehr so oft fehlen musst.
Ja, ich muss mein Zeitmanagement in den Griff auch bekommen.
Aber es ist fest eingeplant, dass diese Ausfallerscheinungen beim Kiesinger Bergfest jetzt bei den nächsten Malen oder den nächsten Wochen nicht der Fall sein wird. Wir bleiben dran, behaltet alle den Löwenmut, ganz wichtig. Das wird noch eine richtig lange und spannende Saison, wir werden dranbleiben. Ich sag danke Alex für 53 Minuten Bergfest. Ich sag danke Anja für 5 Minuten Bergfest. Und bedanke mich fürs Einschalten. Verweise auf giesinger-bergfest.de.
Ja, und lasst uns mal eine Bewertung da in eurer Podcast-App.
Genau.
Gerne sogar 5 Sterne, wenn ihr wollt.
Wenn ihr wollt.
Und vor allem lasst 5 Sterne uns da und sagt, dass euch der Alex Allstar fehlt. Mir fehlt er nämlich.
Er fehlt mir auch.
Bei 10 Bewertungen, wo das vorkommt, starten wir gleich nächste Woche wieder. Und dann in doppelter Ausführung.
Oha. Ihr habt es gehört. In diesem Sinne, Giesinger Bergfest.
Kleiner Tipp, es ist Lars und Sven Bender.
Okay. In diesem Sinne, Deckel drauf, Giesinger Bergfest, Stammtisch Episode 23. Bleibt's gesund und bleibt's vor allem eins, löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.